Willkommen bei Sei Du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und mit dieser Folge geht unsere besondere Reihe zur Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März weiter. Heute Nicole Röck-Knüttel. Über Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft und was ihr an der grünen Politik so gar nicht gefällt, haben wir gesprochen. Und auch von ihr persönlich habe ich einiges erfahren dürfen. Ich lade Sie herzlich ein, setzen sich gedanklich gern mit dazu und hören Sie sehr gern selbst. Viel Freude dabei. Nicole, ich begrüße dich ganz herzlich. Freut mich, dass du da bist. Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Und das ist ja die Reihe, die wir gerade in dem Podcast dann so Stück für Stück, Folge für Folge zusammensetzen. Und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und jetzt heute hier bist. Denn auch du gehörst zu den Menschen, die unser Wiesbaden von morgen für die CDU mitgestalten wollen.
Ja, danke für die Einladung.
Wie ergeht es dir in dieser Zeit der Pandemie, auch so ganz persönlich, wenn du so auf dein Leben schaust? Was für Monate hast du hinter dir?
Ja, ich glaube, das deckt sich mit dem Erleben ganz vieler Familien. Mhm. Es ist natürlich deutlich anstrengender, wenn man mit Kindern zu Hause sitzt und das Homeschooling begleiten soll und auch in den Zeiten, in denen der Kindergarten geschlossen hat, dann ein Kindergartenkind zu bespaßen, das natürlich total unausgelastet ist, wenn es nicht mit den anderen Kindern spielt und außer Haus was erlebt. Es war eigentlich bisher aber ganz gut zu handeln. Es ist, ich will mich da jetzt nicht beschweren. Wir sind alle gesund geblieben, auch der weitere Umkreis der Familie. Und natürlich hoffen wir, dass es bald vorbei ist und durch die Impfungen wir alle wieder zu einem gewissen Grad der Normalität zurückkehren können. Mhm. Also die Anspannung ist natürlich trotzdem da. Ich habe, also eins meiner Kinder ist Risikopatient und da sind wir natürlich alle nochmal ganz besonders vorsichtig und versuchen gar kein Risiko einzugehen. Aber bisher ist es toi 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 auch gelungen.
Gott sei Dank. Wie viele Kinder hast du und wie alt sind sie?
Ich habe zwei Kinder, beides Jungs. Der eine ist 4, der andere 12. Mhm. Ja, und insofern auch das ganze breite Spektrum der Kindererlebniswelt mit abgedeckt, ne? Von klein bis groß.
Mhm. Wie erklärt man einem Vierjährigen, was gerade los ist?
Ja, das war am Anfang tatsächlich schwierig. Da war er gerade erst wenige Monate im Kindergarten und durfte dann nicht mehr hingehen im Frühjahr. Mhm. Da hat er tatsächlich, glaube ich, gedacht, man will ihn da nicht haben. Er war ganz beleidigt und wollte nie wieder dorthin gehen. Und ich habe ihm dann halt gesagt, dass der Kindergarten geschlossen hat, weil ein Virus unterwegs ist, das eben Leute krank machen kann. Und er hat es irgendwann verstanden. Mhm. Und es wird ja auch in den Medien viel berichtet. Er weiß mittlerweile, wenn da ein Virus im Fernsehen zu sehen ist, ruft er da ein Virus. Und wenn er hustet, sagt er hat aber jetzt Corona oder auch keins. Und, also er versteht das, er wächst praktisch damit auf. Das ist einerseits natürlich erschreckend, dass die Kinder das als normal mitnehmen. Auf der anderen Seite erleichtert es natürlich auch dann die Kommunikation, wenn ich sage, hier nur mit Mundschutz oder so. Ja, mhm. Dann ist für ihn das mittlerweile klar, er kennt das nicht anders. Mhm.
Wie gelingt es dir, also was machst du beruflich und wie gelingt dir, beides unter einen Hut zu bringen?
Ja, also ich bin im öffentlichen Dienst, das erleichtert das schon mal grundsätzlich. Mhm. Ich arbeite als Archivarin im Landesarchiv und ich habe auch nur 18 Stunden. Das heißt, also ich bin nach Rückkehr aus der Elternzeit auch nur Teilzeit erstmal zurückgekehrt und da lässt sich das von dem Organisatorischen soweit handeln. Der Große kann ja schon allein zu Hause bleiben mit dem Homeschooling. Ich könnte aber auch in Homeoffice gehen. Mhm. Das wäre sowohl technisch möglich als auch vom Arbeitgeber gewünscht. Ich habe es bisher nicht gemacht, weil der Kindergarten gegenüber ist praktisch von meinem Arbeitsplatz und da wäre, glaube ich, der Nutzen jetzt nicht so wahnsinnig groß und ich habe auch ein einzelnes Büro. Aber da habe ich wirklich eine Luxussituation, das ist ganz gut zu machen. Mhm.
Jetzt muss ich mal eine totale Laienfrage stellen. Was konkret macht eine Archivarin?
Ja, das habe ich in meinem langen Berufsleben schon sehr oft erklärt. Klar, das weiß man nicht. Also für die meisten ist Archivar irgendeiner, der mit dem alten Papier im Keller
so ein bisschen, genau.
Ja, also in einem Archiv, da finden sich tatsächlich alle alten Dokumente, Unterlagen seit Beginn der Schriftlichkeit eigentlich, also soweit sie erhalten sind. Bei uns sind die ältesten Urkunden aus dem 10. Jahrhundert und das geht aber bis heute zu den digitalen Unterlagen, die schon von den Behörden digital kommen. Wir wählen aus einen kleinen Prozentsatz dessen, eben was da produziert wird, der für die Ewigkeit aufgehoben werden soll. Also da geht es jetzt nicht darum, was da in 10 Jahren vielleicht noch für die Steuererklärung wichtig ist oder so, sondern tatsächlich, was spätere Geschichtsforscher oder auch zur Rechtssicherung, was da in Hunderten von Jahren noch da sein sollte, damit man dokumentieren kann, wie die Menschen heute leben.
Ist ja eine total spannende Thematik im Kern. Ne?
Ja.
Mir geht es ja genauso, man denkt irgendwie so eine trockene Geschichte, aber die Bedeutung, die dann auch diese Aufgabe hat und welche Dimensionen das hat, da arbeitet man für etwas, was für ewig aufgehoben werden soll, weil es so wichtig und die Menschheit so beschäftigen wird oder so wichtig sein kann für den weiteren Verlauf. Das ist ja, finde ich, mega spannend.
Ja, und es sind ja auch immer Leute da, die mit den Unterlagen forschen. Das heißt, man ist auch im Grundsatz darf man auch beraten und eigentlich auch Forschungsvorhaben ein Stück weit begleiten. Das ist auch immer sehr spannend. Das ist natürlich halt jetzt wie in vielen Bereichen, dass die Arbeitsabläufe sehr viel mehr standardisiert sind, als es noch vor 20 Jahren waren, als ich angefangen habe. Es ist dann nicht mehr ganz so vielseitig, wie es früher mal war. Aber vom Beruf her ist es ein ganz tolles, spannendes Berufsfeld, gerade für Leute, die historisch interessiert sind. Und
Ist das ein Ausbildungsberuf oder was muss man lernen oder was hast du gelernt oder wie war dein Weg dahin?
Ja, mein Weg war der, ich wollte eigentlich Geschichte studieren, das fanden meine Eltern aber keine so gute Idee und ich habe danach was gesucht, was da in die Richtung dazu passt und bin dann auf den Beruf des Archivars gestoßen. Das lief halt im öffentlichen Dienst als Fachhochschulausbildung und mit der Archivschule in Marburg, dann auch mit ein bisschen Studentenfeeling tatsächlich. Und dann habe ich das gelernt und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht genug ist und habe halt dann berufsbegleitend noch studiert hinterher, habe dann Geschichte auch als Hauptfach gewählt.
Hast deinen Wunsch doch noch erfüllt.
Genau, ja.
War das schon immer dein Wunsch so als Mädchen oder Jugendliche oder welche Wünsche hattest du früher?
Nein, natürlich nicht.
Hätte mich jetzt auch ein bisschen ein kleines Mädchen gesagt, ich möchte Archivarin werden.
Nein, ich war eigentlich, das hat immer sehr stark variiert. Ich wollte zuerst Paläontologe werden und Dinos ausgraben, wie viele Kinder. Dann wollte ich Astronomie studieren und mich mit dem Weltall beschäftigen. Meteorologie hat mich eine Weile interessiert, Psychologie, Molekulargenetik, als wir das in der Schule so angerissen hatten, war ich so Feuer und Flamme, das hätte ich total gerne gemacht. Ja, und Geschichte eben dann auch. Also es war eigentlich sehr vielfältig und da Geschichte am Schluss hängen blieb und ich da die besseren Noten hatte, habe ich dann gedacht, das ist dann vielleicht das, was ich am besten kann.
Und deine zwei Jungs, haben die schon mal irgendwelche Wünsche geäußert oder Vorstellungen, was sie jetzt denken, was sie später werden?
Ja, also der Große schon, der möchte Lego-Designer werden.
Lego-Designer, das gibt's bestimmt, oder?
Das gibt's, ja, das gibt's. Ich weiß allerdings nicht, es gibt sicher viele Wege, das zu werden. Ja, man muss natürlich aber halt die entsprechenden, wie so oft bei Nischenberufen, die Kontakte pflegen und so. Theoretisch könnte er das sicher machen, wenn das so bleibt mit der Leidenschaft. Er denkt aber jetzt im Moment auch mehr dran, YouTuber zu werden. Mal sehen, wo es dann tatsächlich hinführt. Ja. Der ist erst in der 7. Klasse, da hat er noch ein bisschen Zeit.
Ja. Total spannend, wenn man das so mitbekommt, wenn Kinder aufwachsen, was dann so für Fantasien kommen und was dann später draus wird. Ja, sehr, sehr schön. Bist du gebürtige Wiesbadenerin?
Also nein, ich bin nicht gebürtig. Ich weiß nicht, ob man das noch hört. Ich bin eigentlich Schwäbin. Ich komme aus dem Remstal, also in Nähe von Stuttgart.
Jetzt, wo du es sagst.
Da klingt es dann vielleicht auch gleich mehr danach. Ja. Aber ich bin jetzt schon, im April bin ich 27 Jahre in Wiesbaden. Also doch schon, kann man schon sagen, das ist so mein Zuhause geworden. Ja, ich bin damals aus privaten Gründen hergekommen, habe dann hier auch eben den Job gefunden und bin seither auch dort, also hier geblieben. Das ist dann halt auch so, wenn man dann privat sich festgelegt hat und wenn Kinder da sind, dann ist es mit dem Umziehen auch nicht mehr so einfach. Aber es gab auch keinen Grund umzuziehen. Ich finde Wiesbaden eine tolle Stadt. Und so ein bisschen hat sie auch was von Stuttgart. Also insofern ist das auch diese Kessellage und ja, auch von der Bausubstanz gibt es da schon auch ein paar Parallelen. Auch eine Residenzstadt letztlich irgendwo. Und ja, also ich fand es jetzt nicht so fremd vom Feeling.
Und umziehen an sich ist ja auch noch keine Qualität. Also
auch, ich bin immer gern umgezogen. Also okay. So ein neuer Anfang hat mir immer ganz gut gefallen. Ich bin in Wiesbaden, glaube ich, Moment, eins, zwei, drei. Drei oder viermal umgezogen.
Oh ja.
Also das, ja, wenn ich eine Weile in einer Wohnung bin dann, und ich habe schon alle Umräumvarianten probiert, dann brauche ich eine neue.
Wenn das Einrichtungstetris zu genau. Ende gespielt ist, dann gibt es eine neue Wohnung. Ja. Aber es muss ja nicht immer eine andere Stadt sein. Natürlich genau. Kann man auch innerhalb einer Stadt dann einfach einen neuen Abschnitt beginnen und ja, genau. Veränderung einfach ins eigene Leben bringen. Ja. Ja, und jetzt natürlich die Frage, wann und warum CDU eintritt und das Engagement in der Politik?
Ja, also ich bin relativ spät eingetreten. Also das war während des Wahlkampfs Kohl gegen Schröder damals, 98.
Oi.
Ja. Ja, da war ich aber dann halt auch schon 27. Also,
also wenn ich immer sage, ich bin vor 5 Jahren eingetreten, da war ich 47, 48, 46, irgendwie sowas. Also
ja, die meisten, die ich da so in der Jungen Union damals kennenlernte, ja, ja. Die waren dann schon, was weiß ich, mit 16 oder 18 dann dabei. Da war ich dann relativ alt. Aber ja, also das hat mich damals irgendwie fasziniert. Und ja, ich war da gerade auch ein paar Jahre jetzt eben in Hessen und habe einfach ein anderes politisches Konzept aus Baden-Württemberg mitgebracht. Ja, also was vor allem natürlich als junger Mensch, was man in der Schule erlebt hat, aber auch was Wirtschaftspolitik angeht und so. Ich hatte das Gefühl, Baden-Württemberg ist super gelaufen. Da war für alle genug. Jeder konnte was werden und das in Hessen hat mir einfach nicht so gefallen, dieses jahrzehntelange SPD-Dasein mit dem Filz, den man da wahrgenommen hat und auch mit dieser für Baden-Württemberger komischen Bildungspolitik. Also bei uns hat man daheim auch wirklich gewitzelt, wenn man das Abi in Baden-Württemberg nicht schafft, geht man halt nach Hessen. Ich glaube, das hat sich geändert, aber damals war das so die Wahrnehmung und da hatte ich das Gefühl, so ein bisschen missionarisch dann ja dieses gelingende Landespolitik auch in Hessen, wo ich dann eben leben wollte und auch dann lebte, da auch ein bisschen zu beizutragen, dass das hier auch ein Erfolg wird. Und das war auch toll, kaum war ich dabei, hat Roland Koch die Landtagswahlen gewonnen und also es ging beständig aufwärts und die CDU regiert ja nun auch schon eine geraume Zeit in Hessen und ich habe den Eindruck, dass es dem Land sehr gut getan hat. Und auf kommunaler Ebene, das ist natürlich dann immer mal mehr so, aber ich glaube insgesamt ist die CDU da auch immer auf einem ganz guten Kurs gewesen und wir haben, seit ich da bin, auch immer mit regiert, kann man in der Stadt natürlich jetzt nicht sagen, aber wir waren an allen Koalitionen und Kooperationen beteiligt und nur dann kann man eigentlich ja auch die eigenen Positionen einbringen. Opposition ist auch lustig, aber bringt natürlich jetzt mehr was für die eigene Selbstfindung, weniger für die tatsächliche Umsetzung von Dingen, die man gerne haben möchte.
Und mit dem Eintritt hast du dann gleich angefangen, auch jetzt irgendwie einen Vorstandsposten mit zu übernehmen oder im Vorstand mitzuarbeiten? Oder wie bist du in die konkrete Arbeit dann reingekommen? Wie hast du da reingefunden?
Ich hatte damals einen guten Vorsitzenden. Also ich bin damals in den Stadtbezirk Nordost eingetreten und dort hat man mich gleich von sich aus eingebunden. Da war auch die Altersstruktur eher höher und die waren froh, dass auch mal wieder jemand Jüngeres dabei ist. Ich wurde auch gleich für die Junge Union dann geworben. Das war, glaube ich, auch damals eine ganz gute Sache, weil die Junge Union, das tut sie ja bis heute, sehr stark inhaltlich gearbeitet hat. Das hat mir gut gefallen, da habe ich mich gleich wiedergefunden. Und die Junge Union war auch so offen und hat mich da auch gleich dann mit Aufträgen bedacht. Und wir haben Thesenpapiere verfasst und sonst wie uns da auch mit der Stadtpolitik, aber auch mit anderen Themen beschäftigt. Und da war man sofort Teil des Ganzen. Und ja, es gab dann auch Vorstandsposten so nach und nach. Nach dem Jahr war ich in der Jungen Union im Kreisvorstand, bis ich dann eben nach 35 rausgeflogen bin. Im Stadtbezirk war ich auch gleich dabei, dann als gewählt wurde. Und Kreisvorstand, das hat auch nicht so lange gedauert. Da muss ich jetzt passen, wann genau das war, aber da war ich auch nach 2 oder 3 Jahren, war ich da auch im Kreisvorstand. Dann auch mich noch in der Frauenunion dann betätigt, da war ich auch relativ schnell dabei und das hat auch überall Spaß gemacht. Also man hatte immer das Gefühl, dass man auch gehört wird und dass man die eigenen Positionen da nicht nur irgendwie äußern kann, sondern eben auch, dass die Niederschlag finden in, ja, in der politischen Arbeit letztlich.
Das ist ja schon ein ordentlicher Packen Erfahrung, den du da mitbringst. Also ich finde sehr schön, die Gespräche, die ich jetzt führe, eben einfach auch mit Menschen zu erleben, die jetzt so ganz neu reinkommen und ganz frisch dazukommen und gleichzeitig aber auch genauso wichtig und beeindruckend die Menschen, die mir jetzt begegnen, die so viel Erfahrung schon mitbringen, aber nicht, weil sie viel Erfahrung mitbringen, sondern weil das ja dazu geführt hat, so wie sie mir begegnen, dass sie das immer noch mit Leidenschaft und Überzeugung tun. Und nicht nur, weil sie, ich mache es jetzt 20 Jahre, mache es halt noch 10 Jahre weiter, sondern mir wirklich die Menschen begegnen und du gehörst dazu, von denen man spürt, da ist noch eine Leidenschaft, die wollen noch weiter und weil sie eben diese Erfahrung über die Jahre gemacht haben. Und das finde ich unheimlich schön, so zu erleben.
Ja, es ist ja auch so, dass man im Laufe der Zeit dann auch viel besser versteht, wie die Prozesse funktionieren. Mhm. Nicht nur in der Partei, sondern eben auch in der Verwaltung, wie man in der Stadt Dinge umsetzen kann. Und ja, ich denke, dass man da anders dran geht, sicher als jemand, der ganz neu kommt und nur viele Ideen hat, aber noch nicht so genau weiß, wie man die unterbringt. Ja, ich hoffe, dass das dann auch mit den vielen Neuen, die da jetzt kommen, gut funktioniert, dass da eben nicht jung gegen alt oder sowas sich da entwickelt, sondern dass man da gemeinsam eben die Erfahrungen und die Ideen austauschen kann und dann zu einem guten Weg kommt, der dann eben auch praktikabel ist und trotzdem aber viel Neues bringt.
Da bin ich ganz sicher, weil so nach den Gesprächen, die ich geführt habe, dass genau alle da mit dieser Haltung rangehen und dann gemeinsam einen Weg gefunden wird. Jetzt liegt mir natürlich ein bisschen auf der Zunge. Du sagtest gerade, man lernt dann eben auch über die Jahre, wie es dann eigentlich funktioniert und wie so eine Verwaltung funktioniert. Erinnerst du dich an etwas, wo du am Anfang noch den Kopf geschüttelt hast? Kann doch nicht sein.
Oh, das passiert heute
immer noch. Raus mit der Sprache.
Es ist natürlich schon so, dass das Wissen der Verwaltung immer größer ist als das der Stadtverordneten, die haben das gelernt, die kennen auch die Kniffe, auch was Haushaltsfragen angeht, besser in der Regel. Also einen konkreten Punkt, wo ich sage, das war ganz fies, da hätte ich drüber gestolpert, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so kleinere Dinge, wo man dann hinterher denkt, ach, das hätte ich doch, beim nächsten Mal passiert das nicht mehr, das gibt es schon immer wieder mal.
Du hast gesagt, mit Dezernenten Umwelt und auch Verkehr hast du irgendwie am meisten zu tun. Sind das die Schwerpunktthemen gewesen, für die du dich engagieren konntest und engagiert hast?
Ja, also in den letzten Jahren. Ich bin seit 2013 Fachsprecherin für Umwelt, Energie und Sauberkeit. Und das war natürlich dann auch thematisch mein Schwerpunkt. Ich saß auch lange Zeit im Ausschuss für Bauplanung und Verkehr, weil da gibt es auch unglaublich viel Synergien, weil das sich ganz häufig überschneidet. Also das sind zum Teil die gleichen Sitzungsvorlagen, die man da berät. Und insofern, da bin ich im Thema, glaube ich, soweit halbwegs drin. Da muss ich natürlich auch ein bisschen fitter sein als in den anderen. Ich habe aber auch versucht, immer ein bisschen die anderen Themen so zumindest im Blick zu behalten.
Ist dir etwas in Erinnerung aus diesen Jahren, worüber du dich am meisten oder vielleicht nicht am meisten, sondern besonders gefreut hast, dass es gelungen ist, das umzusetzen?
Also man muss ehrlicherweise sagen, dass im Umweltbereich, wie auch in dem Bereich, den ich davor hatte, im Frauenbereich, wir eher diejenigen sind, die auf der Bremse stehen. Das gehört zur Ehrlichkeit ein Stück weit dazu, weil, nicht weil wir gegen Umweltpolitik sind oder weil wir die Natur nicht schätzen oder uns der Klimawandel egal wäre, sondern weil wir als CDU dafür stehen, dass Maßnahmen zum einen verhältnismäßig sind, zum anderen angemessen und auch überhaupt nützlich auch was bringen. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, dass gerade bei den Grünen, werfe ich denen nicht vor, das ist das, was sie auch gegenüber ihren Wählern ja vertreten, aber dass sie einfach alles, was irgendwie umweltfreundlich klingt, erstmal fordern, umsetzen wollen und erst hinterher gucken, was hat das gebracht. Ja? Mhm. Und wenn man dann feststellt, das hat jetzt nur ganz, ganz minimal dazu beigetragen, vielleicht weniger Energie in der Stadt zu verbrauchen oder so, dann reicht es denen auch, dass 0,01% weniger Energie verbraucht wurde. Das ist immerhin etwas. Und außerdem wollen wir ja auch, dass die Leute so und so denken. Mhm. Und das ist etwas, womit ich persönlich, aber ich glaube auch die Partei als Ganzes, ihre Probleme hat. Wir fragen eher, wo soll das Ziel sein? Welche Mittel sind dafür geeignet? Und dann sind die auch umzusetzen. Mhm. Und deswegen ist das immer erstmal sowas, wo man bremst und dann sagt, Moment, ihr habt zwar die richtige Richtung, aber die Methodik ist völlig daneben. Und dann in der Diskussion gemeinsam meistens zu einer Lösung kommt, weil wir ja auch die meiste Zeit mit den Grünen zusammen in Kooperation oder auch Koalition gesteckt haben.
Mhm. Bevor ich da gleich nochmal weiterfrage, lässt du dich auf einen kurzen Break ein?
Ja.
Ich fange einen Satz an und du beendest ihn bitte, ganz so, wie es dir einfällt und wie du magst. Meine Lieblingsjahreszeit ist?
Das Frühjahr.
Warum?
Weil das was von Aufbruchsstimmung hat und es ist auch noch nicht ganz so heiß wie im Sommer, es ist aber auch nicht mehr kalt und ja, es hat was Positives, Optimistisches, finde ich, so von der Grundstimmung. Mhm.
Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, dann freue ich mich am meisten auf?
Ja, darauf, meine Freunde wiederzutreffen und auch die Familie. Ich habe meine Nichten und Neffen schon so lange nicht mehr gesehen. Die erinnern sich wahrscheinlich gar nicht mehr an mich. Also da freue ich mich am meisten drauf, ja. Mhm.
Etwas, was ich aufbewahre, um es meinen Enkeln mal zu schenken, ist?
Das ist eigentlich eine ganze Menge. Okay. Ich habe ein paar Dinge, die ich auch schon von meiner Oma und von meinen Eltern und so übernommen habe und was ich aufhebe für die Kinder und falls es jemals Enkel gibt, auch natürlich für die. Aber ich versuche auch immer so ein bisschen eigene Erinnerungen festzuhalten. Und auch ein bisschen was aufzuschreiben für die und hoffe, dass die dann irgendwann auch verstehen können, wer ihre Vorfahren so waren, weil ich das von meinen auch ganz gerne gewusst hätte und außer Namen und Daten nicht so viel übrig geblieben ist.
Ich denke gerade, was für eine dusselige Frage, eine Archivarin. Diese Frage zu stellen.
Das stimmt. Ich habe da mehr Bezug zu, weil ich das auch bei anderen wahrnehme, die gerne wissen wollen, wer waren denn die Leute vor mir. Und dann ist meistens nicht mehr viel, außer so ein paar Rohdaten da. Ja.
Und deine Leidenschaft für Geschichte und für Zusammenhänge und wie es früher war und wie es später wird und das einfach Wissen sich weitergibt. Ja, das war eine dusselige Frage offensichtlich oder keine überraschende oder eine sehr schöne, aber wenn ich so drüber nachdenke, keine komplett überraschende Antwort. Jetzt auch die vielen Jahre, die du aktiv bist für die Stadt Wiesbaden und unser Motto, unsere Frage, unser Wiesbaden von morgen oder jetzt machen wir morgen, wenn du es dir frei wünschen könntest, was ist dir besonders wichtig, was wäre dir besonders wichtig, dass in Wiesbaden sich dann in den nächsten Jahren tut?
Ja, also zum einen, es ist nicht alles schlecht in Wiesbaden. Also ich bin nicht der Meinung, dass man alles komplett umstellen müsste. Es ist natürlich ein ganz drängendes Thema, die Verkehrsfrage.
Mhm.
Im Moment nehmen es die meisten Leute, auch ich, alles als sehr unglücklich wahr, was da passiert, weil es nicht zu Ende gedacht scheint. Ich behaupte auch, es ist nicht zu Ende gedacht.
Mhm. Was meinst du konkret?
Ich meine konkret, dass die Autofahrer sehr geärgert werden.
Mhm.
Ich glaube auch, dass das tatsächlich aus ideologischen Gründen passiert und nicht so sehr aus Gründen der praktischen Erleichterung für Radfahrer, Fußgänger oder Anwohner von sehr befahrenen Straßen. Ich wohne selber an einer sehr befahrenen Straße. Mhm. Und da wurde jetzt auch neulich so eine lustige Pförtnerampel installiert, die den Bus bevorzugen soll. Da fahren aber am Tag, ich weiß gar nicht, also die kann man wirklich an zwei Fingern abzählen, an zwei Händen abzählen, wie viele Busse da durchfahren. Das ist völlig Quatsch.
Mhm.
Führt aber dazu, dass an der Ampel dann immer sich die Autos stauen. Ja, finde ich wenig hilfreich. Und auch die Idee, dass man den Verkehr vom ersten auf den zweiten Ring umlenken will, halte ich für nicht ausgegoren. Der zweite Ring kann das nicht aufnehmen. Mhm. Der hat zum Teil, also gerade am Anfang, Siegfriedring, hat er eine Spur nach unten, eine nach oben und ist mit unglaublich vielen Ampeln bestückt. Das ist jetzt schon zu normalen, nicht Corona- und nicht Ferienzeiten sehr stauanfällig, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und da wohnen auch sehr viele Leute, nicht nur am ersten Ring. Ich fürchte, dass der Verkehr durch die Wohngebiete fließen wird, die auch schon jetzt verstopft sind.
Hm.
Und das ist weder für die Umwelt hilfreich, weil es da natürlich dann auch heftig dampfen wird, noch ist es für die Menschen irgendwie ein größerer Komfort, auch nicht für die Radfahrer, denn wenn die Autos sich durch die Wohngebiete quetschen, dann ist das für die Radfahrer, die dort ja bisher einen relativ sicheren Raum hatten zum Fahren, auch alles andere als dienlich. Und ich denke, dass da an vielen Stellen ein Aktionismus sich ausbreitet, der einfach nicht im Blick hat, was er damit anrichtet.
Mhm. Ist das so ein bisschen das, was du vorhin auch im Kontext Umwelt gesagt hast, dass es ein bisschen ideologisch geprägt, das ist gut, weil es unter der Überschrift im Umweltschutz gut ist, aber nicht wirklich in der Komplexität abgewogen.
Genau.
Nicht wirklich mit dem ganz nüchternen Blick auf Konsequenzen, Zusammenhänge. Es ist halt, so klingt es, ist halt komplizierter, als man dann vielleicht so scheinbar bei diesen Maßnahmen irgendwie so denkt.
Ja, das denke ich, ist tatsächlich so. Also die grüne Ideologie möchte halt die Menschen dazu drängen, dazu ein Stück weit erziehen, auf Rad und Bus umzusteigen. Und das macht man eben nicht dadurch, dass man das attraktiver macht, das Busfahren und das Radfahren, sondern indem man das Autofahren erschwert.
Mhm.
Und es macht tatsächlich auch kaum noch Spaß, Auto zu fahren. Nur anders ist es im Alltag eben für viele nicht machbar und oder noch so unpraktikabel einfach, dass in der Abwägung man doch lieber im Stau im Auto sitzt, als dass man mit dem Fahrrad den Berg rauf hechelt, womöglich noch mit Kindern im Gepäck und was weiß ich, Sprudelkisten oder was man dann so noch so einkauft. Das ist meiner Meinung nach mit dem Fernziel, irgendwann fahren alle sowieso Fahrrad, dann ist das ja egal mit den Verkehrshindernissen. Es scheint mir ein bisschen halt an den Menschen vorbei. Und auch wenn man sonst sich gerne darauf beruft, dass man Menschen mitnehmen muss bei politischen Entscheidungen und dass man auch demokratisch sein will, ist das aus meiner Sicht eben genau das Gegenteil davon.
Mhm. Was wären denn im Bereich Umwelt so die Dinge, die dir besonders am Herzen liegen würden, die dann in den nächsten Jahren gelingen könnten, sollten, müssten?
Ja, da gibt es natürlich einige Dinge, die drängend sind und die zum Großteil aber auch gar nicht umstritten sind, wie zum Beispiel, dass der Wald den neuen klimatischen Anforderungen angepasst werden muss durch andere Baumarten und andere Konzepte. Natürlich muss man auch die Alternativen, die erneuerbaren Energien entsprechend mehr einbinden. Ob die das alleinige Heilmittel sind, ist nochmal eine andere Frage. Das ist aber nichts, was wir auf kommunaler Ebene entscheiden können. Mhm. Das müssen wir jetzt natürlich mit den Bedingungen auseinandersetzen, die vom Bund und von der EU gesetzt sind. Aber da muss man natürlich Anreize schaffen. Da halte ich auch nichts von irgendwelchen Zwängen und Durchdrückmaßnahmen. Also wenn ich merke, dass die Bevölkerung etwas partout nicht möchte, kann ich es halt schlecht trotzdem durchsetzen und mich dann noch beschweren, dass die anderen so uneinsichtig sind. Mhm. Auch wenn es manchmal sinnvoll sein könnte. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an das Thema Windkraft. Ja, natürlich ist es so, dass man nicht sagen kann, Windkraft super, aber nicht bei uns. Ja, das ist ja so eine übliche Haltung, wie bei vielen anderen Themen auch. Trotzdem muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, dass ein großer Teil der Wiesbadener keine Windkraft möchte. Und das kann man nicht einfach hinten runterfallen lassen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt nicht in unserer Entscheidung mehr. Das muss der Regierungspräsident, also das Regierungspräsidium entscheiden. Aber die Einstellung, wir müssen das jetzt irgendwie so biegen, dass es hinkommt, wie es eben manchmal formuliert wird, das halte ich für wenig demokratisch. Mhm. Was mir auch nicht gefällt, ist dann jetzt, aber, das ist jetzt nicht nur ein grünes Thema, aber diese Art des verdichteten Bauens, das ist vor dem Hintergrund dessen, dass man sagt, wir wollen keine Flächen verbrauchen, erstmal ein naheliegender Gedanke. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich für Klima und Umwelt die bessere Variante ist. Denn wenn ich kleinere Wohneinheiten habe mit Grün drumherum, dann habe ich trotzdem genug Versickerungsfläche. Da ist nicht versiegelt. Dann, ich glaube, so ein kleiner Garten um ein Familienhaus kann mehr Biotop sein als irgendwelche Grünanlagen in Parks oder so. Ich glaube, dass man da die Leute zu sehr bevormundet. Mhm. Und gerade auch jetzt in der Pandemie sieht man ja, wie unschön das sein kann, wenn man dann in einer kleinen Mehrzimmerwohnung mit einer Familie sitzt und da nicht raus kann. Mhm. Oder vielleicht gerade mal auf einen Balkon, wenn man Glück hat. Ich glaube, dass das etwas ist, was man mehr im Blick behalten muss, dass die Menschen sich auch in ihren Wohnungen wohlfühlen. Und dieses Konzept, wir treffen uns alle draußen und haben dann einen Gemeinschaftsgarten oder so, das funktioniert wahrscheinlich dann nicht in allen Zeiten. Und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass das der Wunsch der meisten Menschen ist. Ja, und ein Thema, das umweltpolitisch auch gerne umstritten ist im Ausschuss, das ist das Thema Landwirtschaft. Die meisten Regelungen, wie Landwirtschaft betrieben werden kann und darf, kommen ja auch jetzt nicht aus der Stadt, sondern von Bund und EU. Aber die Grünen wollen ganz gerne unseren Landwirten hier, die wir in Wiesbaden noch haben, zusätzlich weitere Lasten auflegen, ihnen zusätzlich Düngemittel verbieten, bestimmte Arten des Bewirtschaftens vorschreiben und damit letztlich deren Konkurrenzfähigkeit aber deutlich einschränken. Und es kann eigentlich nicht in unserem Sinne sein, auch nicht im Sinne der Umwelt, dass wir die Landwirtschaft als solche aus einer Stadt wie Wiesbaden herausdrängen, weil die sich nicht mehr rechnet, weil die Landwirte keine Lebensgrundlage mehr haben oder auch wenn sie Nebenerwerbslandwirte sind, dass es für sie einfach nicht mehr interessant ist. Mhm. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und auch der Landwirtschaft die Wertschätzung entgegenbringen, die sie eigentlich verdient, denn auf der anderen Seite wollen wir ja auch gerne, dass lokal produziert wird und dann sollten wir das auch so behandeln, dass wir eben diese Dankbarkeit auch ein Stück weit ausdrücken und nicht zusehen, wie wir den Landwirten noch mehr Lasten und Pflichten aufdrücken.
Ich finde wirklich, dass sich durch alles diese Grundhaltung zieht, macht es euch nicht zu einfach. Die Themen sind komplexer, als sie scheinen und es gilt einfach darum, nicht jemanden zu verurteilen und irgendwie ihm was zu verbieten, sondern wenn man eben ein Ziel hat, dann aber auch zu schauen, wie kann es denn sinnvolle Alternativen für den Menschen, dem man dann was verbietet oder was wegnehmen muss oder die was anders machen sollen, welche Alternativen kann man öffnen? Und das zieht sich durch alles, egal über welches Thema wir gesprochen haben, als Grundhaltung finde ich, wenn ich dir das mal so spiegeln darf, durch alles, was du sagst, durch. Und was ich wirklich für einen sehr guten, ausgewogenen Weg halte. Denn es geht ja nur darum, dem auch gerecht zu werden und nicht irgendjemanden zu verteufeln.
Ich glaube, dass das insgesamt im Leben auch eine gute Einstellung ist.
Das ist wohl wahr, ja.
Ich finde auch, dass gerade auf kommunaler Ebene dieses die da oben und da unten die Bevölkerung, dass das nicht hinhauen kann, weil wir ja auch alle Teil der Stadtgesellschaft sind. Also Stadtverordnete wohnen auch in Wiesbaden, die haben Nachbarn, Kollegen, Freunde, denen sie auch ja direkt irgendwie Antworten geben müssen. Und die auch selber, wir müssen ja selber ausbaden, was wir beschließen oder was wir nicht verhindern. Also ich glaube, dass das auch eine andere Denkweise einfach erfordert. Ja, ich hoffe, das kommt rüber, was ich sagen wollte.
Ich finde ja, absolut. Und toi, toi, toi. Also alle, die das jetzt überzeugt hat, und da bin ich sicher, von denen, die sich das angehört haben, da sind das viele, machen sie drei Kreuze neben Nicole Röck, neben Namen und natürlich den Kreuz neben der CDU für die ganze Liste.
Genau.
Ja, und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in welcher Konstellation auch immer in diesem Podcast dann in der Zeit während der Legislatur mal wieder treffen. Sehr und dann gerne. Werde ich dich fragen, wie läuft's denn und was ist dabei herausgekommen, wo seid ihr denn, um was geht es gerade? Ich danke dir.
Jederzeit gerne.
Danke dir sehr herzlich.
Sehr schönes Gespräch, danke.
Nochmal ganz herzlichen Dank, Nicole. Ja, schon wieder ist sie rum, eine Folge. Und um die nächsten nicht mehr zu verpassen, einfach unseren Podcast abonnieren über die üblichen Apps und den YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Einfach suche nach Sei du CDU. Feedback, Anregungen, Wünsche gern an podcast-wiesbaden@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.